Wenn uns etwas sehr, sehr wichtig ist, dann neigen wir oft einmal dazu, das auch ein bisschen überzubetonen. Das gilt für Einzelne, das gilt aber genauso gut auch für Gemeinschaften und auch für Glaubensrichtungen. Es gibt das auch unter uns Evangelikalen. Da gibt es dieses berühmte Christus ist für mich gestorben, er vergibt mir alle Schuld und wenn ich umkehre und an ihn glaube, dann gibt er mir ewiges Leben. Das ist die Erlösung. Das ist absolut richtig, das stimmt, aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Ein ganz wesentlicher Punkt fehlt. Ich möchte das so ein bisschen die moderne evangelikale Verkürzung des Evangeliums nennen. Denn Christus ruft zwar jeden Einzelnen, aber das Ziel sind nicht erlöste Einzelpersonen, sondern das Ziel ist, dass sich Jesus eine Gemeinde baut, so wie Paulus im Epheserbrief gegen Ende schreibt, die herrlich ist und keinen Flecken oder Runzel oder dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. 5. Kapitel, Vers 27. Das Ziel, das Jesus mit der Gemeinde hat oder mit der Erlösung hat, ist eine neue Menschheit in Einheit, Vielfalt und Reinheit. Der Epheserbrief ist jener Brief, in dem sich der Paulus ganz, ganz besonders an die Gemeinde wendet. Ich zitiere jetzt John Stott, er schreibt, der Epheserbrief ist das Evangelium an die Kirche. Er entfaltet Gottes ewiges Ziel, durch Jesus Christus eine neue Gesellschaft zu erschaffen, die heraussticht als leuchtendes Relief gegen den dunklen Hintergrund der alten Welt. Denn Gottes neue Gemeinschaft ist gekennzeichnet durch Leben anstelle von Tod, durch Einheit und Versöhnung anstelle von Trennung und Entfremdung, durch die gesunden Grundsätze der Gerechtigkeit anstelle des verderblichen Einflusses der Bosheit, durch Liebe und Frieden anstelle von Hass und Streit und durch den unaufhörlichen Kampf gegen das Böse anstelle eines faulen Kompromisses mit ihm. Soweit John Stott. Ich habe diese Bibelstelle gewählt, weil wir derzeit keinen Pastor haben. Pastor, das ist das lateinische Wort für Hirte. Wenn wir also derzeit keinen Pastor haben, haben wir keinen Hirten? Haben wir derzeit keinen Hirten? Eigentlich wollte ich Kapitel 4, Verse 1 bis 17 nehmen, aber als ich das dann so ein bisschen ausgearbeitet habe, ist mir klar geworden, das sind mindestens 2 Predigten. Also habe ich das reduziert. Also mittlerweile habe ich mir gedacht, ich müsste das noch einmal reduzieren und reduzieren. Ich werde also heute auch mich aus diesem Abschnitt, den wir gerade die Lesung gehört haben, nur auf einige wenige Dinge beschränken. Ich muss aber trotzdem noch ein bisschen zurückgreifen. Im 4. Kapitel geht es um 4 ganz wesentliche Punkte, die Paulus herausarbeitet, 4 Aspekte der Gemeinde. Das erste ist die Einheit. Die Einheit ist eine von Gott hergegebene Realität, die weltweite Einheit der Gemeinde Jesu Christi. Sie ist allerdings in unserer Welt noch nicht sichtbar. Aber wir sollen mit allem Einsatz darum kämpfen. Das ist also ein großer Punkt des Epheserbriefes und auch im 4. Kapitel. Die christliche Gemeinde besteht in einer großen Vielfalt. Jeder von uns ist einzigartig und diese Vielfalt bringt die Dynamik in die Gemeinde, baut die Gemeinde, belebt die Gemeinde, sonst wäre das so ein Einheitsbrei, so wie alle in einer Uniform, wie man das in China nach der Kulturrevolution erlebt hat. Aber da ist eine ganz große Vielfalt. Ich habe mir das heute beim Gebet vor dem Gottesdienst gedacht. Es ist so wunderbar, diese Vielfalt der Gaben. Jeder hat so seine Aufgabe, man kann das richtig entspannt sein. Hier kümmert sich einer um dieses, einer um jenes und ich kann nicht alles, aber es gibt Leute, die das können, was ich nicht kann und vice versa. Und ich kann das, was ich kann, auch einbringen, das, was mir Gott gegeben hat. Einheit und Vielfalt sind zwar Merkmale der Gemeinde, aber wir haben es noch nicht in aller Fülle. Wir müssen wachsen, wir müssen da hineinwachsen, wir müssen reifen in die Einheit und Vielfalt hinein. Und dieses Wachstum und Reifen ist ein ganz wesentliches Merkmal der Gemeinde. Und dann gibt es natürlich, wie könnte es anders sein, die Liebe als Rahmen. In dem vierten Kapitel kommt dreimal das Wort Liebe vor, am Anfang und gegen Ende. Das Wesen, der Kern der Gemeinde ist die Liebe. Sie bestimmt alles. Ich möchte nun ein bisschen näher auf diese Vielfalt eingehen. Paulus nennt hier 5 verschiedene Gaben. Es gibt insgesamt mindestens 5 solche Gabenlisten im Neuen Testament. Jede dieser Listen ist anders. Es gibt also Leute, die sagen, es gibt 9 Gaben oder 20 Gaben. Oder das Institut für natürliche Gemeindeentwicklung, wo wir den Gabentest gemacht haben, hat, glaube ich, 32 Gaben identifiziert. Man kann sicher davon ausgehen, dass die Gaben offen sind. Gott begabt, wann er will, wen er will, wie er will und auch so, wie er es gerade für richtig hält, wie es notwendig ist. Der Jesus hat hier die Gaben eingesetzt. Auch ein interessantes Detail. Hier spricht Paulus, dass Jesus die Gaben gibt. Es wird oft von den Gaben des Geistes geredet. Auch das geht auf Paulus zurück. Paulus erwähnt im Römerbrief, sind eigentlich Gaben, die der Vater gibt. Also wir können den dreieinigen Gott nicht trennen. Jesus gibt diese Gaben und er nennt hier zuerst die Apostel. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und auch mich schlau gemacht in der Literatur. Was ist jetzt hier mit Apostel gemeint? Und es sieht sehr so aus und man kann davon ausgehen, dass Apostel hier ganz dezidiert, dass Paulus hier ganz dezidiert das meint, was die Apostel im engeren Sinne sind, nämlich die 12, dann den Paulus und noch 1, 2, vielleicht 3 andere. Das sind Menschen, die Jesus ganz, ganz speziell herausgerufen hat, dass sie sein Leben, seine Auferstehung bezeugen. In ähnlicher Weise sind hier Propheten genannt. Da gibt es auch durchaus Diskussionen, aber man kann auch davon ausgehen, dass hier dieser kleine Personenkreis genannt ist, den Gott speziell berufen hat im Alten Bund, im Alten Testament. Er hat durch sie in besonderer Weise geredet und ihre Worte sind Offenbarungen Gottes an uns. Apostel und Propheten sind dann zusammen die Offenbarung Gottes, die hier in der Bibel niedergeschrieben ist. Praktisch der Alte und der Neue Bund. Also letztlich die Bibel. Es ist eine kleine Gruppe von Menschen, die es in dieser Form heute nicht mehr gibt. Sie haben ganz ihre speziellen Berufungen und ihre Begabungen gibt es in dieser Form dann heute auch nicht mehr. John Stott meint, dass das, was heute als Gabe der Prophetie angesehen wird, in gewisser Weise nur lokalen oder regionalen Charakter haben kann. Denn würde Gott heute noch Allgemeingültiges für die gesamte Gemeinde sagen, dann wäre ja in gewisser Weise die Bibel noch nicht abgeschlossen. Aber die Bibel ist in sich abgeschlossen und daher stellt auch klar, dass nichts mehr hinzuzufügen ist oder wegzunehmen ist. Und daher ist in gewisser Weise Prophetie sicher nichts mehr weltumspannend Allgemeingültiges. Dass die Propheten nach den Aposteln genannt werden, hat mich ein bisschen irritiert, aber das könnte daher kommen, dass eigentlich das Alte Testament, die Lehre der Propheten, erst vom Neuen Testament her verstanden wird. Das noch nicht erlöste Israel sieht seine Geschichte auf Basis des Alten Testamentes als ein großes, dunkles Geheimnis. Man kann das immer wieder in jüdischer Literatur auch lesen. Sie können es noch nicht verstehen, weil es eben erst, ich erinnere mich da an einen Mann namens Moshe Rosen, der das so schön geschrieben hat, ein messianischer Jude, der das erst durch Christus wird diese Decke, dieser Vorhang, der vor den Augen Israels ist, weggetan. Und erst durch Christus, durch das Neue Testament, versteht man das Alte Testament. Und eben über das Neue Testament schreiben die Apostel als die Zeugen. Unabhängig von dem Gesagten gibt es sicherlich und definitiv auch heute Menschen, die die Gabe eines Apostels haben, die in besonderer Weise in Neuland gehen können, Gemeinden gründen können, aufbauen können, wirklich einen breiten apostolischen Dienst ausüben können. Und genauso gibt es auch Menschen, die prophetisch reden können. In der Apostelgeschichte schon ist ein Prophet namens Agabus genannt, der eine Hungersnot vorhersagt. Aber das ist eben durchaus zu unterscheiden von den beiden Gaben, also den beiden Berufungen der Apostel und Propheten, wie sie hier mit Sicherheit gemeint sind. Dann gibt es 3 andere Gaben, die Gott eben heute einsetzt. Das sind die Evangelisten. Das sind Menschen, die in besonderer Weise von Gott befähigt sind und begabt sind, das Evangelium so zu bringen, auf verschiedenste Art, dass Ungläubige es verstehen. Es fasziniert mich immer wieder, ich rede immer wieder mit Leuten über Glauben auch hier und da und dann man hat den Eindruck, man kommt da nicht durch. Und dann kommt irgendein begabter Evangelist, sagt ihm nichts anderes. Die Leute sagen, ach, jetzt habe ich es verstanden. Kann man durchaus erleben. Durch diese Menschen finden Menschen zu glauben. Ein Billy Graham kommt, man hat jahrelang mit Menschen über den Glauben geredet. Billy Graham oder Ulrich Barzani kommt, redet. Bei den Leuten macht es Klick und sie kommen zum Glauben. Das ist eine Gabe, die Gott definitiv gibt. Dann gibt es noch zwei Gaben, die er hier nennt, Hirten und Lehrer. Und die nennt er interessanterweise in einem Zug. Die gehören also eng zusammen. Sie sind in gewisser Weise ähnlich. Lehrer können das Wort Gottes verständlich machen, auf Situationen des täglichen Lebens, des Gemeindelebens gut anwenden. Hirten kümmern sich um die Versorgung, sind also in gewisser Weise auch geistlich gesehen Lehrer, denn Versorgung ist ja immer das Wort Gottes, den Menschen auch zu bringen. Ich möchte jetzt auf die Hirten ein bisschen näher eingehen und dieses Wort Hirten an der Stelle war eigentlich auch der Auslöser dafür, dass ich mich für Epheser 4 entschieden habe. Im Alten Testament waren das die Priester, letztlich die Leiter des Volkes. Und sie haben versagt. Sie haben die Herde nicht so behandelt, wie sie es hätten tun sollen. In Hesekiel lesen wir dann, dass Gott die Hirten absetzen will und sich selbst seiner Herde annehmen will. Hesekiel 34 ist dieses sehr erschütternde Kapitel eigentlich. Und dann sagt er im Vers 23, und ich will der Herde einen einzigen Hirten erwecken, meinen Knecht David und so weiter. Und Jesus nimmt das auf, in Johannes 10 lesen wir, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte und die Schafe hören meine Stimme und so weiter. Und interessanterweise bezieht sich das Wort Hirte im Neuen Testament, es kommt ein knappes Dutzend Mal vor, wenn ich richtig gezählt habe, außer bei dieser einen Stelle im Epheserbrief, ausschließlich immer auf Jesus. Das heißt, Jesus ist der Hirte, der Erzhirte, sagt Paulus. Trotzdem gibt es hier im Epheserbrief einmal den Hirten. Und da habe ich da auch drüber nachgedacht, warum ist das so? Also gibt es jetzt Hirten oder nicht? Dazu habe ich etwas gelesen, was ich sehr interessant gefunden habe, dass im Orient die Hirten hinter der Herde hergehen. Die Herde weiß selber, wo sie Futter findet, wo sie Wasser findet. Manchmal muss man ein bisschen vielleicht lenken, aber im Großen und Ganzen geht der Hirten hinten her und er kümmert sich um die Langsamen, um die, die zurückbleiben, um die, die vielleicht links oder rechts irgendwo bessere Wege finden und von der Herde sich entfernen. Das ist die Aufgabe des Hirten, zu schauen, dass die Herde beieinander bleibt und dass die Langsamen, die Schwächeren mitkommen, dass die auch eben, dass sich die eben um jemand um sie kümmert. Der Hirte wird als Gemeindeleiter angesehen, der diesen ganzen Haufen eben beisammenhält. Ich glaube aber und bin zutiefst überzeugt, wenn hier vom Hirten die Rede ist, dann geht es zuerst darum, um die Art, wie man sich um die Herde kümmert. Nämlich im Geist eines guten Hirten. Nicht wie ein Herr, wie ein Machthaber, wie ein Tyrann. Wir sind nicht, der Hirte ist nicht Herr der Gemeinde, sondern der Hirte soll im Geist eines Hirten die Gemeinde eben führen. Es ist auch so, es ist nicht seine Herde. Denn ich bin heute kein großer Freund des Begriffes Hirte für die Leitung oder für die Gemeinde aus historischen Gründen. Denn es hat hier ein ganz prinzipielles Problem, das zu einer meines Erachtens zu einem ziemlichen Irrweg in der Kirche geführt hat. Vom Bild her ist der Hirte ein Mensch, während die Herde Schafe sind. Das heißt, der Hirte ist von seiner Art her anders als die Herde. Er ist kein Schaf, er wird nie ein Schaf sein und die Schafe bleiben immer Schafe, werden nie Hirten sein. Und so haben wir dann plötzlich, er ist eine andere Kategorie, haben wir dann plötzlich einen Klerus, das sind die Hirten, und wir haben die Laien, das sind die Schafe. Und da ist eine Kluft zwischen den beiden. Jesus aber sagt, einer ist euer Meister, ihr seid alle Brüder. Es gibt in der Gemeinde keine geistliche Hierarchie. Wir sind alle auf einer Ebene und es gibt einen Mittler zwischen Gott und Menschen, das ist Jesus Christus. Und nicht mehr der Hirte, der zwischen Gott und den Schafen steht. Im biblischen Sinne ist der Hirte selbst ein Schaf, das halt eine ganz bestimmte Aufgabe hat. Und der Fokus liegt hier nicht darauf, dass er ein Hirte ist, sondern dass er im Geist eines Hirten die Gemeinde führt. Und es ist nicht seine Herde, sondern es ist Christi Herde. Jesus sagt zu Petrus, weide meine Schafe. Er sagt nie, weide deine Schafe. Es sind die Schafe, die Jesus gehören. Und die Aufgabe der Hirten ist dann, im Geist eines Hirten, also eben ein guter Hirt, die Herde zu betreuen. Und dieses wunderschöne Bild vom Hirten, dieses an sich wunderschöne Gedanke, hat meines Erachtens zu diesem Irrweg geführt, dass wir die Menschen in Klerus und Laien einteilen. Und es hat sich so im Denken weit durchgesetzt. Wir haben den Hirten, so das pyramidale Denken, oben ist der Hirt und dann geht so die Gemeinde nach unten auseinander. Aus meiner Sicht resultieren daraus hochgradig unmündige Gemeinden. Entweder was der Pastor, was der Hirte, was der Pfarrer, der Priester oder wie immer kann, das kann die Gemeinde und was er nicht kann, das kann die Gemeinde nicht. Oder es gibt die Autobusgemeinde, der Pfarrer sitzt vorne und lenkt und hinten sitzen die Leute und fahren so ein bisschen mit. Und was der Pfarrer macht, das passiert und was er nicht macht, passiert nicht. Oder eben, wird die Gemeinde beschränkt auf ganz wenige Gaben. Im Gegensatz dazu sehen wir hier bei Paulus und im Neuen Testament eine Gemeinde, ein ganz anderes Modell von Gemeinde. Es gibt keine geistliche Hierarchie und jeder Einzelne ist von Christus in ganz besonderer Weise geistlich begabt und hat eine Aufgabe. Dass es vielleicht wichtigere und weniger wichtigere Aufgaben und Gaben in der Gemeinde gibt, das ist ein anderes Kapitel. Aber alle Gaben sind wichtig und jeder hat seinen Platz. Eine Frage, die jetzt auftaucht, ist, warum beschränkt sich Paulus genau auf diese fünf Begabungen in dem Zusammenhang? Ich denke, dass die Gabenlisten immer in einem Zusammenhang zu lesen sind. Wenn Paulus etwas sagt oder nicht sagt, dann hat es den Grund einfach darin, dass er hier etwas Besonderes sagen will. Und dazu schauen wir uns an, zu welchem Zweck gibt es die Gaben? Es haben alle fünf ganz wesentlich mit der Verkündigung des Wortes zu tun. Mit des Wortes Gottes, mit der Lehre. In den Versen 12 bis 14 entfaltet Paulus nun Ziel und Zweck der Begabung, nämlich Christus begabt nicht als Selbstzweck, so Selbstverwirklichung, wenn du Christ wirst, dann kriegst du Gaben und dann kriegt dein Leben einen Sinn und du wirst sehen, du bist dann, ja, kannst dich selbst verwirklichen. Also das ist so die moderne, postmoderne Form des Christwerdens. Aber die Gaben haben einen anderen Zweck. Sie dienen dem Gemeindeaufbau. Gaben dienen immer anderen. Sie dienen nicht mir. Dass ich dann vielleicht Erfüllung finde, ist ein angenehmes Nebenprodukt. Gott macht immer die Dinge ganzheitlich und gut. Aber der eigentliche Sinn und Zweck ist zunächst einmal, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Und das beginnt bei den Heiligen. Im Epheserbrief spricht Paulus immer wieder die Gemeinde als Ganzes an. Das kommt hier immer wieder vor. Aber es müssen trotzdem die einzelnen Heiligen aufgebaut werden. Ein kleiner Einschub, weil dieser Tage eine große Heilige, die Mutter Teresa, heilig gesprochen wurde, habe ich gehört. Die Heiligen in der Bibel sind nicht die Verstorbenen, sondern sind die Lebenden. Die, die Jesus herausgerufen hat, die sich herausrufen haben lassen. Wir, die Gläubigen an Jesus Christus, wir sind die Heiligen. Und die sollen zugerüstet werden, jeder einzelne von uns. Wir sind ein Leib, aber viele Einzelne. Und jeder eben speziell begabt. Paulus nennt jetzt vier Ziele. Und ich habe gerade vorher mit Franz geredet, jedes dieser Ziele wäre eine Predigt wert aus meiner Sicht. Ich kann sie wieder nur ganz kurz anreißen. Das erste ist die Einheit des Glaubens. Paulus schreibt in dem Zusammenhang siebenmal das Wort ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Also die Einheit ist von Gott hergegeben, vom dreieinigen Gott hergegeben. Sie ist eine Realität in der Gemeinde, aber sie ist noch nicht sichtbar. Wir müssen hineinwachsen, wir müssen sie erkämpfen. Und Paulus schreibt damit ganz starken Worten, dass wir darum ringen sollen, mit allem Einsatz. Es gibt Streit, es gibt Machtkämpfe, es gibt Trennungen in lokalen Gemeinden, innerhalb der Konfessionen und zwischen den großen Konfessionen. Wir sind ein total zersplitterter Haufen. Ich habe gehört, in Amerika gibt es allein unter den Baptisten, ich weiß nicht, 100 Einzel-Sonderformen von Baptisten. Ziel ist die Einheit der lokalen Gemeinde, die Einheit der Konfessionen, zwischen den Konfessionen und im Epheserbrief ein großes Thema zwischen Juden und Christen. Eine neue Gesellschaft, eine neue Gemeinschaft, ein Leib aus all denen. Also es ist noch ein weiter Weg dorthin, würde ich sagen. Das zweite ist eine Einheit in der tiefen Erkenntnis des Sohnes Gottes. Erkennen ist ein Wort in der Bibel, das Einssein bedeutet auch. Aber es geht hier auch ganz tief um dieses Verstehen, wer Jesus wirklich ist, mit ihm eins werden. Und zwar als Gemeinde, nicht nur als wir, jeder Einzelne, als wir als Gemeinde. Es gibt so viele Sichten von Jesus. Jede Konfession hat so ihre eigene Brille, mit der sie es betrachtet. Und ich erinnere mich, als ich geheiratet habe, war für mich so ein bisschen ein Aha-Lebens. Ich hatte so eine Vorstellung, wie eine Frau ausschauen soll. Und Sabine, wunderbare Frau, aber sie hat nicht so hundertprozentig in meine Vorstellungen hineingepasst. Und es war für mich ein Aha-Erlebnis zu sagen, ich will nicht in Sabine etwas sehen oder lieben, was ich gerne hätte, dass sie ist, sondern ich will lernen zu sehen, wie ist sie. Ich will sie kennenlernen, so wie sie ist, nicht so, wie ich sie gerne hätte. Ich will sie als schön ansehen, lernen, so wie sie ist und nicht so, wie ich mir vorstelle, dass eine Frau sein sollte. Und ich denke, es ist genau das Gleiche. Unsere konfessionelle, kulturelle oder was immer für eine Brille ablegen und schauen, wie ist Jesus wirklich? Und dazu gibt es zwei Dinge, die er uns gegeben hat. Das Wort Gottes, hier lernen wir ihn wirklich kennen. Drum, ich werde es immer wieder und immer wieder sagen, Bibel lesen, Bibel lesen, Bibel lesen. Und das Zweite ist das Wort auch tun. Jesus hat gesagt, wer gehorsam ist, wer meinen Willen tut, der wird erkennen, ob meine Worte von Gott sind und der wird Jesus Christus letztlich erkennen. Wir können das nie trennen, das Wort lesen und das Wort tun. Die zwei Dinge gehören untrennbar zusammen. Das Dritte, was Paulus hier als Ziel nennt, nach Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, ist der vollkommene Mann. Das ist ein spannender Begriff und ich habe in einigen Übersetzungen gelesen, das ist so mehr zeitgeistlich, bis wir hingelangen zum vollkommenen Mann und zur vollkommenen Frau. Irgendwo habe ich gelesen, bis wir hinkommen zum erwachsenen Christen. Auch ein interessanter Gedanke. Ich glaube aber, dass in diesem Zusammenhang, auch vom griechischen Text her und vom ganzen Umfeld, Mann eher auf die ganze Gemeinde bezogen ist. Und jetzt könnt ihr darüber, die Gemeinde soll über das urteilen, was einer aus der Gemeinde hier sagt. Die Gedanken, die sich daraus für mich ergeben, sind, der ganze Abschnitt richtet sich an die Gemeinde. In Epheser 2,15 lesen wir, Christus hat aus den Juden und Heiden einen neuen Menschen, Anthropos steht dort im Griechischen, gemacht. In Epheser 5,32 schreibt Paulus, die Ehe ist das Bild der Verbindung zwischen Gemeinde und Christus. Das würde eigentlich zur Frau führen, zur Braut Christi, die ja dann in der Offenbarung ganz stark vorkommt. Und dann wäre das hier der Mann. Warum? Ist das wirklich so? Wenn ich das als Gesamtbild nehme, dann hätten wir in Epheser die Gemeinde als Einheit mit drei Aspekten. Es ist ein neuer Mensch, es ist ein Mensch in Einheit, Juden und Christen, und es ist ein Mensch in vollkommener Reife, der vollkommene Mann. Das griechische Wort, das da dahinter steckt, ist Teleos. Das ist das Ziel, das man erreicht hat. Der vollkommene Mann. Der erste Mann, den Gott geschaffen hat, war Adam. Adam hat eine Verantwortung für die Welt bekommen. Gott hat Adam in den Garten gesetzt, damit er ihn bebaue und bewahre. Mit einer Verantwortung für die Schöpfung. Adam hat versagt, wie wir wissen. Durch ihn ist die Sünde in die Welt gekommen. Dann kam Jesus Christus vom Himmel herab und war der vollkommene Mann. Und nun heißt es, wir sollen hinwachsen zu dem vollkommenen Mann. Dann wird die Gemeinde, tritt an die Stelle Christi, die neue Menschheit, als Mann in die Welt, mit der Verantwortung für die Schöpfung, für die Welt. Und jetzt, wo Christus unsichtbar ist, sind wir Leib Christi, sind als Mann. Als Männlichkeit gilt hier Mut, Kraft, Durchsetzungsvermögen, Kampfgeist und Kampfbereitschaft. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Und auf geistlicher Ebene, Paulus schreibt dann von der Waffenrüstung Gottes noch im Epheserbrief, in diesem geistlichen Kampf sind Männer gefragt, ist ein Mann gefragt, ein wirklicher kämpfender Mann. Die Frau ist dem gegenüber dem Mann zugeordnet, von der Schöpfung her. Und wenn jetzt Christus sagt, ich deute die Beziehung zwischen Mann und Frau auf Christus und die Gemeinde, dann ist mir so der Gedanke gekommen, dann steht der Mann, die Gemeinde als Mann der Welt gegenüber und als Frau Christus gegenüber. Wir haben wieder diese perfekte Einheit. Wir sind Christus gegenübergestellt und wir sind der Welt gegenübergestellt. In der Welt als Mann und Christus gegenüber als Braut. Ja, war eine Idee von mir, ein Gedanke, der mich fasziniert hat und haben wir gedacht, ich möchte euch das zumindest weitergeben. Das Vierte, was Paulus hier schreibt, Ja, vielleicht noch ganz kurz. Es geht eben um dieses Mannsein, um dieses Ganzsein, um dieses Vollkommensein, wo wir hineinwachsen sollen. Und das vierte ist das volle Maß der Fülle Christi. Die Formulierung in der Elberfelder war relativ nahe am griechischen Text, ein bisschen kompliziert. Ich denke, es geht hier um zwei Dinge. Einerseits, dass Christus uns erfüllt, vollkommen als Gemeinde, dass Christus wirklich unter uns wohnt, dass wir ihm Raum geben. Und das zweite ist, dass wir erfüllt werden von ihm. Christus ist die ganze Fülle. Es gibt nichts außerhalb von Christus, was wir brauchen. Er hat alles, was wir brauchen. Und dass das wirklich, dass wir lernen, alles von ihm anzunehmen, zu empfangen. Diese fünf Gaben, die Paulus aufgezählt hat, sind also im Hinblick auf diese vier Ziele zu sehen. Und wenn man sagt, diese fünf Gaben sind besonders auf die Verkündigung, auf die Lehre des Wortes ausgerichtet, dann muss ich sagen, aha, hier geht es um Gemeindeaufbau. Also die Lehre, die Verkündigung des Wortes ist zentral für den Gemeindeaufbau. Die Gemeinde ist eine Schöpfung des Wortes Gottes. Wenn Gott sein Wort nicht in die Welt gesandt hätte, das geschriebene und das lebendige Wort Jesus Christus, die Bibel und Jesus Christus, dann gäbe es uns hier nicht als Gemeinde. Dann gäbe es die Gemeinde Jesu Christi nicht. Die Gemeinde ist eine Schöpfung des Wortes Gottes. Und sie lebt und wächst aus dem Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes nicht täglich, also regelmäßig hören, sagen wir mal so, dann verkümmern wir auch als Gemeinde. Biblisch fundierte Verkündigung und Lehre ist somit zentral und unverzichtbar. Und jede Gemeinde, egal wie klein oder groß eine Gemeinschaft ist, hat meines Erachtens sorgfältig darüber zu wachen, dass die biblische Verkündigung wirklich geschieht und ernsthaft bleibt. Wo die Verkündigung verkümmert, verkümmert die Gemeinde. Ja, es gibt noch ganz viel in diesem Abschnitt, auf das ich jetzt nicht näher eingehe. Aber Paulus zeichnet für mich ein wunderbares Bild der Gemeinde. Wir haben nicht eine Pyramide, wo der Pastor an der Spitze steht, sondern wir haben eine Gemeinde als Leib, als Organismus. Wir hängen alle zusammen. Wir brauchen einander. Jeder hat seine ganz spezielle individuelle Aufgabe. Dieser Traum von Einheit und der Traum von Vielfalt, das sind so zwei Urträume der Menschheit. Die Sünde hat die Einheit zerbrochen und die Individualisierung zersplittert uns auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, gerade diese Individualisierung hält uns eben, gerade die Suche nach Einheit birgt die Gefahr in sich, dass wir alle wieder ein Einheitsbrei werden. Jeder will individuell sein, ich will was Besonderes sein. Und das ist in der Gemeinde Christi realisiert. Einheit und Vielfalt, das zwei als Pole, die ein harmonisches Ganzes bilden. Durch die Vielfalt, begriffen als Leib, wo jeder seinen Platz hat, wo ich ganz entspannt so sein kann, wie ich bin, und ganz entspannt nicht so sein muss, wie die anderen sind. Ich bin nicht besser oder schlechter, weil die anderen etwas können, was ich nicht kann. Oder weil ich etwas kann, was andere nicht können. Sondern wir haben miteinander Platz und daraus entsteht die Einheit. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, in unserem Denken ist sehr oft diese Strukturorientiertheit. Also Gemeinde muss einen Pastor haben und 10 Leute Älteste, Gemeindeälteste und dann, ich weiß nicht, wir brauchen einen, der zuständig ist für die Finanzen und einen für das. Ist alles gut und richtig und nicht schlecht. Aber die Herangehensweise in der Bibel ist eine ganz andere. Es ist eine gabenorientierte Herangehensweise. Jesus beruft durch Begabung. Er gibt Gaben und das ist eine Berufung. Und die Gemeinde ist gut beraten, das zu suchen. Jeder von uns hat spezielle Gaben. Und das ist die Frage, wer kann was? Da schläft noch so viel Potenzial in vielen wahrscheinlich. Wir können noch immer mehr entwickeln. Christus gibt so viel aus seiner Fülle. Wir können nie wahrscheinlich alles wirklich entfalten, aber wir können suchen. Und eine Aufgabe der Gemeinde ist es auch, Strukturen zu schaffen, in denen das möglich ist. Ich sage das jetzt nicht als Kritik an der MOGA, um Gottes Willen, ich finde, dass die MOGA da sehr viel in dieser Richtung macht, aber wir können immer noch besser werden und ich möchte euch einfach dieses Bild von Gemeinde, das Paulus hier bringt, versuchen verständlich zu machen. Und das Interessante ist, am Schluss heißt, damit sich der Leib selbst aufbaut. Die Gemeinde baut sich selbst auf durch die Gaben, die bei uns sind. Nicht der Pastor baut die Gemeinde, auch nicht die Gemeindeleitung. Die Gemeinde baut sich selbst, dass wir Strukturen haben, dass es eine Leitung gibt. Ist gut und notwendig, wenn mehr als zwei Menschen zusammen sind, schon bei zwei Menschen beginnt es, dass man sich irgendwie arrangieren muss. Es gibt Leute, die eben dann sagen, Entscheidungen treffen. Ich habe das in Indien, habe ich über das Thema geredet heuer, und da habe ich als Beispiel gebracht, es gibt Linksverkehr in England, Indien, Rechtsverkehr am Kontinent. Es ist völlig egal, ob man links oder rechts fährt. Aber es ist gut, dass man das einheitlich macht. Wenn jeder sich das selber aussucht, gibt es ein Problem. Und da brauchen wir Leute, die Entscheidungen treffen. Daher brauchen wir auch in einer Gemeinschaft Strukturen. Aber nicht die Strukturen sind entscheidend, sondern das Entscheidende sind die Gaben. Und die Ziele, für die die Gaben gegeben sind, die Ziele auch, die die Gemeinde hat. Und da muss man die Frage stellen, sind unsere Strukturen zuträglich? Und da muss ich sagen, eine pastorzentrierte Gemeinde, wo der Pastor oben steht und der Rest schaut, was passiert, ist nicht zuträglich diesem Bild der Gemeinde, ist nicht zuträglich dem Wachstum. Und Strukturen sind auch nicht starr gegeben. Ich bin ein großer Freund von Altbewährtem und von Tradition, aber ich bin auch ein großer Freund, Dinge zu hinterfragen. Brauchen wir einen Pastor? Ja oder nein? Es gibt gute Argumente dafür und es gibt gute Argumente dagegen. Und das immer wieder mal zu hinterfragen, wenn man keinen hat, ist vielleicht eine gute Gelegenheit. Und dann zu sagen, ja, wir brauchen einen, wir haben uns das überlegt, weil erstens, zweitens, drittens. Oder es kommt heraus, dass man sagt, nein, in unserer heutigen Zeit, um Gottes Willen, es ist besser, wir haben keinen. Erstens, zweitens, drittens sind die Begründungen, kann man nachlesen, weiß man nachher, man hat es entschieden. Die Frage meines Erachtens ist es nicht so, dass in der Bibel steht, eine Gemeinde muss einen Pastor haben. Das kann ich nirgendwo lesen. Das heißt aber auch nicht, eine Gemeinde soll keinen Pastor haben. Also das ist etwas, wo Gott uns auch eine Freiheit lässt, wo er uns Weisheit gibt. Und ich denke, wir haben diese Gaben, diese Visionsfindung gemacht, Gabensuche, dass die Gaben, die es in der Gemeinde gibt, sehr hilfreich sind, auch uns zu sagen, in welche Richtung sollen wir gehen. Herr, was schenkst du? Ganz wesentlich, um es nochmal zusammenzufassen, ist die Verkündigung des Wortes. Ich glaube, da kann es keine Kompromisse geben, da muss eine Gemeinde immer schauen, dass das ernsthaft biblisch fundiert geschieht. Damit steht und fällt das Gemeindeleben. Und ansonsten suchen, was es an Gaben gibt in der Gemeinde. Christus beruft Menschen durch Begabung, aber die Gemeinde setzt diese Menschen ein. Es gibt viele Menschen mit Berufungen und die Gemeinde muss sagen, hey du kannst das, wir sind der Meinung, du kannst das, bitte tu das, wir setzen dich ein. Strukturen entwickeln, die die Mitarbeit und Einbindung des Einzelnen fördern. Und ich denke, es ist ein permanenter Kampf, dass gerade die Gemeindeleitung entlastet wird für die vielen Aufgaben, gerade auch in Zeiten, wie, wo es keinen Pastor gibt. Und da ist durchaus die Frage, können wir nicht ganz anders organisieren? Es werden finanzielle Ressourcen frei ohne Pastor. Vielleicht kann man Leute anstellen, die gewisse Aufgaben machen, administrative Tätigkeiten. Da gibt es sehr begabte Leute. Das Ergebnis einer Gemeinde, die, und damit sich die Gemeindeleitung eben auf die wirklich wichtigen Dinge auch konzentrieren kann. Und das Ergebnis einer solchen Gemeinde, in der die Menschen ihre Gaben gemäß eingesetzt sind, ist eine Gemeinde, in der eine gewisse Leichtigkeit herrscht, eine Fröhlichkeit, die unglaubliches Potenzial entfaltet und die auch letztlich genau Gottes Willen tut. Und auf meine Frage, haben wir einen Hirten? Ich habe es schon gesagt, Jesus ist unser Hirte. Jesus ist der gute Hirte und ob wir nun einen Pastor haben, einen Hirten haben, der die Gemeinde leitet oder nicht, Jesus ist und bleibt unser Hirte. Amen.